Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Firma Defama Deutsche Fachmarkt AG bezüglich der heutigen Telefonkonferenz. Diese Telefonkonferenz und die anschließende Frage-Antwort-Runde werden aufgezeichnet. Derzeit sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich darf nun das Wort an Herrn Schrade übergeben.
Ja, guten Morgen zu unserer heutigen Telefonkonferenz zu den vorläufigen Zahlen des Jahres 2023. Die Präsentation zu den Zahlen finden Sie auf unserer Homepage unter defama.de. Ich werde durch die Präsentation schnell durchgehen, damit noch mehr Zeit für Fragen bleibt und auch nicht auf alle Folien im Einzelnen eingehen. Zunächst mal zu den Highlights des letzten Jahres. Wir haben den FFO, also das Nettoergebnis zuzüglich Abschreiben bereinigt und Verkaufsgewinne im letzten Jahr um 13% auf 9,7 Millionen bzw. erstmals auf über 2 Euro je Aktie steigern können. Der annualisierte FFO, also wenn alle Transaktionen abgeschlossen sind, wenn alle Bauprojekte abgeschlossen sind, alle Mietverträge dann umgesetzt, lag per Ende 2023 bereits bei 11,3 Millionen Euro bzw. 2,42 Euro je Aktie. Wir haben im letzten Jahr mit dem Kauf des Reuters Center in Zell unter Eichelberg den größten Einzelerwerb in der Firmengeschichte von Defama abgeschlossen. Wir hatten einen Sonderertrag aus dem Verkauf eines leerstehenden Gebäudes, Teilgebäudes unseres Einkaufsparks in Höhen für 1,25 Millionen. Und wir hatten im letzten Jahr das mit Abstand erfolgreichste Ankaufsjahr der Firmengeschichte mit zugekauften Mieteinnahmen von 3,2 Millionen. Dem gegenüber stand beim Abgang eines leeren Gebäudes natürlich eine glatte Null. Also auch insofern war der Zukaufseffekt der größte in der Firmengeschichte. Wir kaufen generell etablierte, bestehende Fachmarkt- und Einkaufszentren mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern. Typischerweise haben die Objekte wenig Leerstand und Investitionsbedarf. Unsere typische Objektgröße bewegt sich zwischen 1 und 5 Millionen, auch wenn wir da letztes Jahr dann teilweise doch ein ganzes Stück drüber waren. Aufgrund unserer Kriterien landen wir eigentlich fast immer in kleinen und mittelgroßen Städten. Wir kaufen Objekte, um sie zu behalten, mit dem Ziel, zweistellige Eigenkapitalrenditen zu erwirtschaften. Die Kennzahlen im letzten Jahr auf der Folie 4. Das Portfolio ist trotz reduziertem Faktor auf die Bewertung des Bestandes auf das 11,7-fache, trotzdem der Portfoliowert insgesamt durch die Zukäufe und Weiterentwicklung Mietsteigerung im Bestand auf 283 Millionen gestiegen. Der Umsatz ist gestiegen um 16% auf 23,4 Millionen. Das Nettoergebnis ist gesunken. Ich möchte hier darauf hinweisen, das ist ein HGB-Ergebnis. Das heißt, hier sind keine Wertanpassungen enthalten. Sie sehen hier nur, in den letzten 3 Jahren gab es jeweils Verkaufsgewinne. Letztes Jahr war der Gewinn relativ klein, deutlich kleiner als im Jahr 2022. Deswegen ist das Ergebnis insgesamt etwas niedriger. Das um Verkaufsgewinne bereinigte Nettoergebnis ist aber auch im letzten Jahr wieder gestiegen. Und der FFO, die für uns entscheidende Kenngröße, in dem solche Effekte rausgerechnet sind, der ist im letzten Jahr um 13% gestiegen auf 9,7 Millionen. Noch entscheidender ist für uns aber die Kennzahlen je Aktie. Das sehen Sie beim Ergebnis je Aktie den gleichen Effekt. Bei der Dividende ist aufgrund der Anfang 2022 durchgeführten Kapitalerhöhungen im letzten Jahr noch eine Steigerung um in Anführungszeichen nur 10% drin auf 2,01 Euro je Aktie beim FFO. Und wir werden die Dividende, das schlagen wir jedenfalls der Hauptversammlung vor, auch in diesem Jahr erneut anheben, dieses Mal von 54 auf 57 Cent. Unser Ziel ist weiterhin insbesondere die Verbesserung des FFO je Aktie und wir wollen das aus eigener Kraft erreichen, ohne Kapitalmaßnahmen. Finanzierung in den heutigen Zeiten extrem wichtig auf Seite 6. Wir haben 36 verschiedene Finanzierungspartner. Das wird sich in Kürze noch wohl um einen weiter erhöhen. Die Finanzierung ist, die durchschnittliche Zinsbindung liegt bei 6,3 Jahren. Wir haben im laufenden Jahr nur eine einzige auslaufende Finanzierung, das ist die Projektfinanzierung in Nordsteinke. Hier liegt uns bereits ein Refinanzierungsangebot in voller Höhe vor. Das werden wir im Laufe des Jahres dann also entspannt dann abwickeln können. Pinken oder lila Part, den Sie in 2024 in der Säule sehen, das betrifft im Wesentlichen das verkaufte Objekt in Büdelsdorf und kleinere Ergänzungsdarlehen. Wir haben aber eigentlich grundsätzlich immer 10 Jahre Zinsbindung bei Abschluss, teilweise auch länger gewählt. Und wir haben auch hier keine Zinsrisiken. Wir haben keine einzige Bank, die über 12% an unserer Gesamtverschuldung ausmacht. Das heißt, wir haben hier viele Jahre Ruhe und auch die Refinanzierung, die dann irgendwann in einigen Jahren im großen Umfang anstehen. Es sind keine komplett auslaufenden Darlehen in der Regel, sondern es sind Annuitätendarlehen, wo also nur die Darlehensrate sich dann neu zusammensetzt und nicht dann eine abrupte Ablösung einer großen Summe im Raum steht. Das Portfolio stellt sich per 31.12. auf 65 Objekte mit gut 24 Millionen Jahresnettomiete, eine Vermietungsquote von rund 96%. Die Restlaufzeit hat sich durch die Mieterfolge des letzten Jahres erhöht auf durchschnittlich 4,9 Jahre. Auch hier gilt, nur ein einziger unserer Mietverträge macht über 4% der Erträge aus. Die Top-10-Verträge zusammen machen nur 20% aus. Also auch hier keine Kundenrisiken. Die Zukäufe des letzten Jahres, die sehen Sie grün markiert in der Landkarte. Von ganz tief im Süden bis ganz tief im Westen und dann fast an der Ostsee in Grevesmühlen. Da gehe ich nochmal kurz näher drauf ein. Die Portfoliostruktur bei den Mietern auf Seite 8 ist nach wie vor sehr ausgewogen. Unsere größte Mietergruppe ist der Lebensmittelbereich von Edeka mit 14 verschiedenen Verträgen und 9,4% Mietanteil. Die Schwarzgruppe macht rund 9% der Mieterträge aus mit 6 verschiedenen Standorten. TOM, 5 Standorte, 8,8%, Rewe-Gruppe einschließlich Penny mit 10 Standorten, 8% und ansonsten auch hier breit diversifiziert. Das sehen Sie, dass schon diese vielen Mieter längst nicht alles bei uns ausmachen. Da kommen noch viele namhafte Adressen auch weiter unten. Lebensmittel ist nach wie vor die größte Gruppe im Portfolio mit 38%. Konjunkturunabhängig vieler Listen, darunter fallen dann eben Mieter wie zum Beispiel die Drogeriemärkte, aber auch Tidi oder Jysk, Heimwerker, natürlich die Baumärkte, Mode, Schuhe. Das sind insbesondere die Preiseinsteiger wie Deichmann, Taco, Kick und ähnliche. Gesundheit, Ärzte und Fitnessstudios beispielsweise oder Apotheken und sonstige sind dann die Nebenmieter wie Blumenläden, Friseur und so weiter. Transaktion im letzten Jahr, wir haben gekauft ein Fachmarktzentrum in Nordhausen mit Action, Carglass, Hammer, Jysk und diversen kleineren Mietern. Direkt nebenan ist ein Lidl. Wir haben ferner gekauft einen einzelnen Netto in der Nähe von Einbeck. Beides jeweils knapp unter dem 10-fachen der Ist-Miete. Wir haben in die Heinsberg-Galerie gekauft. Das war eine große Transaktion mit Edeka, Rossmann, Deichmann, Action, Woolworth und so weiter. Außerdem sind einige Wohnungen oben drüber. Gibt es einen Erbpachtzins. Wenn man den von der Nettomiete abzieht, haben wir das Objekt zum 9,8-fachen der nicht umlagefähig kostenbereinigten Ist-Miete gekauft. Das ist sehr zentral, direkt neben dem Kopfbahnhof und dem zentralen Omnibusbahnhof. Und gucken Sie auf dem Luftbild einfach, wo das liegt. Das Reuters Center habe ich schon kurz erwähnt, der größte Einzelkauf der Firmengeschichte mit 1,2 Millionen Jahresnettomiete. Wir haben hier eine Monopolsituation im Umkreis von fast 10 Autominuten. Hauptmieter ist Rewe, AWG, Schuhgeschäft, aber auch dann auch eine Tankstelle, eine Waschstraße auf dem Grundstück, Friseur und so weiter. Also ein sehr, sehr starkes Objekt und reiner Zufall, 3 Dörfer von meinem Elternhaus entfernt. Und schließlich hatten wir zum Abschluss noch den Kauf eines kleinen Nahversorgungszentrums in Mecklenburg-Vorpommern in Grevesmühlen. Das ist ein Nettomarkt plus Kick, Apotheke, diverse medizinische Mieter und weitere kleinere Mieter wie Bäcker und Imbiss und so weiter. Hier ist beeindruckend, dass der Hauptmieter erst im April des letzten Jahres eröffnet hat, demzufolge auch überwiegend im Objekt sehr lange Mietverträge vertreten sind. Wir haben das Objekt trotzdem, das kann ich inzwischen sagen, zum 9-fachen der Ist-Miete kaufen können. Wir haben außerdem, das haben wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal getan, aber wir wollen es mal auch ein bisschen zur Veranschaulichung, was wir sonst machen, auf Seite 14. Wir haben in 2 Standorten Arrondierungsgrundstücke gekauft, das heißt an unsere bestehenden Objekte angrenzende Grundstücke, um die Objekte künftig möglicherweise weiterentwickeln zu können. Konkret war das in Mühlau und in Gebhardsheim der Fall. Wir haben dafür beides zusammen 340.000 Euro ausgegeben. Das sehen Sie auf der Folie 14. Ich glaube, es erklärt sich von ganz alleine, warum wir gerade diese Flächen erworben haben, weil das einfach die Objektaufstellung deutlich verbessert. In Mühlau, das ist links unten, das Grundstück, da ist ja das regelrecht die linke untere Ecke und das erlaubt beispielsweise dann an unser Objekt ein Gebäude dran zu bauen und das dann L-förmig aufzustellen, vor allem aber auch den Parkplatz wesentlich besser anzulegen. In Gebhardsheim ist hier das Gebäude ja fast schon wie eine Spitze in unser Flurstück hinein. Das erlaubt also auch hier potenziell künftig das deutlich attraktiver zu machen. Das hellgraue Gebäude hier, das ist eine abrissreife Werkshalle, die ja insgesamt könnte man als das Areal hier auch mit dem Zusatzgrundstück dann deutlich weiterentwickeln. Das Arrondierungsgrundstück in Höhn konnten wir kurioserweise dann im letzten Jahr, statt hier dann, wie es eigentlich mal angedacht war, vielleicht das Objekt neu aufzustellen, haben wir stattdessen letztes Jahr verkauft. Das sehen Sie auf der Folie 15. Auch hier hatten wir das Nachbargrundstück, wohl wissend, dass der Edeka-Markt dort nebenan neu bauen würde und hier nicht uns lange erhalten bleiben wird. Damals erworben für rund 0,6 Millionen und konnten es jetzt aber zum Doppelten verkaufen an einen namhaften Lebensmittler. Der wird das Objekt umbauen zu einem modernen Lebensmittelmarkt. Und wir haben dann künftig also auch damit indirekt unser eigenes Objekt auf die Weise aufgewertet. Zu den Marktumfeldfolien gehe ich heute nicht näher ein, weil die Themen hatten wir schon ein paar Mal in Telefonkonferenzen, aber können Sie gerne auch Fragen dazu stellen. Also Stichwort energetische Sanierung ist inzwischen nicht mehr ganz so präsent durch die inzwischen gesunkenen Mietpreise. Was nach wie vor ein bedeutendes Thema ist, natürlich das Thema erhöhte Zinsen. Hier weise ich insbesondere auf das Thema Wertsicherungsklauseln hin. 92% unserer Mieterträge sind durch Wertsicherungsklauseln inflationsgeschützt. Wir profitieren also von der Inflation und wir haben nach wie vor, wie schon erwähnt, keine Risiken auf der Finanzierungsseite durch die lange Zinsbindung. Wir haben keine Anleihen, keine Schuldscheindarlehen ausstehen, demzufolge also auch hier kann uns nichts passieren. Unterm Strich profitieren wir dann von den entsprechenden Trends. Das Marktumfeld, dazu möchte ich zwei Sätze sagen. Wir sehen einen nach wie vor fast trockenen Transaktionsmarkt, weil es zu den alten Preisen keine Interessenten mehr gibt. Umgekehrt aber viele Verkäufer, insbesondere bei neueren langlaufenden Projekten, natürlich schlichtweg gar nicht in der Lage sind, dann die müssten unter den Baukosten zum Beispiel dann verkaufen, um den heutigen Preisen dann die ja, Rechnung getragen werden. Das ist also teilweise absurd, was man hier an Angeboten erhält. Wir sehen aber, dass immer mehr potenzielle Verkäufer auch zum Zehnfachen oder darunter bereit sind zu verkaufen. Das haben wir im Herbst ja schon gesehen. Das hat dann zu mehreren Transaktionen bei uns geführt. Wir führen Verhandlungen zu Immobilien mit Mieten im siebenstelligen Bereich. Ich glaube, man darf sogar sagen, im hohen siebenstelligen Bereich. Es ist also durchaus möglich, dass hier in großem Umfang in diesem Jahr Transaktionen stattfinden. Es hängt letztlich nicht an uns. Es hängt davon ab, ob die Verkäufer unsere Preise akzeptieren. Wir haben aber alleine innerhalb der letzten Wochen Gebote abgegeben, die das Ankaufsvolumen des letzten Jahres erheblich übersteigen. Wir haben in einem Fall einen unterschriftsreifen großen Kaufvertrag, der nur vom Verkäufer noch nicht unterzeichnet wird. Wir wissen nicht, ob und wann der zustande kommt, aber hier könnte es sich zumindest mal theoretisch schnell Erhebliches bewegen, weil es eben auch wenige andere gibt, die nach wie vor in der Lage sind, anzukaufen. Wir gehen davon aus, dass wir neben dem veräußerten Objekt, das wir vor einigen Wochen gemeldet haben, ein oder mehrere weitere selektive Käufe im laufenden Jahr tätigen könnten. Auch hier gilt, es ist erst sicher, wenn die Tinte beim Notar trocken ist. Wir sind aber hier in Gesprächen zu für uns attraktiven Preisen, teilweise auch mit strategischen Käufern, die Objekte haben möchten. Wir haben nach wie vor großes Interesse von Bankpartnern und Banken, unsere Käufe zu finanzieren, sowohl im Bestand als auch von neuen potenziellen Banken werden teilweise aktiv angesprochen, ob wir hier nicht Neugeschäft für die Banken hätten, weil das klassische Neubaugeschäft, Projektentwicklungsgeschäft, das liegt ja ziemlich da nieder. Uns erleichtern die niedrigeren Kaufpreisfaktoren eine hohe Finanzierungsquote, die Effekte hieraus überkompensieren den Zinsanstieg. Das heißt, wir haben effektiv auf das eingesetzte Eigenkapital sogar kurioserweise jetzt höhere FFO-Renditen als in der Boomzeit, wo wir mehr Eigenkapital brauchten, zwar niedrigere Zinsen hatten, aber effektiv dann mehr Eigenkapital einsetzen mussten, um Objekte zu kaufen. Das heißt, wir werden die Chancen auch nutzen, die sich in diesem Markt bieten. Zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich auch hier an der Stelle nicht zu viel eingehen. Das spielt für uns nach wie vor eine große Rolle. Wir sind kurz davor, unseren Fuhrpark komplett auf Elektroantrieb umgestellt zu haben. Ich glaube, damit dürften wir eine der ersten Firmen sein, die das dann schaffen. Wir engagieren uns stark im Bereich Ausstattung mit Ladesäulen, unterstützen lokale Maßnahmen, um finanzschwächeren Menschen zu helfen und so weiter. Aber da haben wir im Geschäftsbericht noch zwei Doppelseiten dann auch dazu, was wir konkret machen. Wie schon erwähnt, wir haben einen Verkauf getätigt im laufenden Jahr, vor wenigen Wochen. Das ist das Objekt in Büdelsdorf. Büdelsdorf ist ein bisschen atypisch bei unserem Portfolio, weil es nur Teddy und Jeans Fritz als Filialisten hat, ansonsten nur inhabergeführte Mieter. Hauptmieter ist seit dem Umbau, den wir selber durchgeführt haben, ein Fitnessstudio. Das ist das einzige Objekt in unserem Portfolio, wo die Mieterstruktur von Einzelgeschäften und nicht von Filialisten geprägt ist. Demzufolge haben wir uns hier entschieden, das Objekt zu verkaufen, zumal wir hier eine relativ niedrige Finanzierung auch bedingt durch diese Mieterstruktur hatten. Der Verkauf wird bei Abwicklung dann zu einem Liquiditätszufluss von über 3 Millionen nach Steuern und Ablösung der Bankfinanzierung führen. Wir haben das etwas unterhalb des Gutachterwertes von per Ende 22 veräußert, aber oberhalb des durchschnittlichen gutachterlichen Portfoliowertes von 11,7 auf die Nettomiete, der per Ende 2023 festgestellt worden ist. Wir haben ebenfalls gemeldet vor einigen Wochen, dass wir schon in diesem Jahr einige Vermietungserfolge hatten, insbesondere konnten wir in Gardelegen im Hansescenter einen Nachtrag mit Kaufland unterzeichnen, der die Mietfläche vergrößert. Wir haben einen Mietvertrag geschlossen mit einem Fitnessstudio, das hier angesiedelt wird, mit gut 1200 Quadratmeter Fläche, diversen Kleinkram noch nebenbei, der auch uns noch gelungen ist. Wir haben damit den Vermietungsstand zwischenzeitlich von gut 60% beim Kauf vor 3 Jahren auf inzwischen fast 90% nach Abschluss dieser Umbaumaßnahmen durch zur Erinnerung, wir hatten ja auch schon Futterland und T-Docs reingeholt. T-Docs ist jetzt schon langsam auf der Zielgeraden. Da soll im Frühjahr dann die Übergabe erfolgen. Wir haben ferner im Portfolio an einigen Standorten Erfolge gehabt. Insbesondere hier ist der größte Faktor in Wolfsburg Nordsteinke. Ebenfalls ein Fitnessstudio im Obergeschoss mit gut 1500 Quadratmetern Fläche. Und wir haben schließlich auch eine ganze Reihe von Ankermietverträgen verlängert. Die habe ich hier aufgelistet, das können Sie aber selber lesen. Wenn alles durch ist, liegen wir bei einer Vermietungsquote von über 96%. Und was uns auch sehr wichtig ist, sämtliche hier genannten Verlängerungen sind zu Mieten über dem Niveau beim Kauf der Objekte erfolgt. Jede einzelne. Portfolio, Projektentwicklung, gehen wir immer wieder drauf ein, möchte ich hier auch mal überspringen auf den Folien 22, 23. Kurzfassung ist nur, wir arbeiten sehr aktiv an den Objekten und das wird auch im laufenden Jahr, es gibt noch weitere Projekte, die hier nicht aufgeführt sind, die sind nur beispielhaft dafür, was wir alles tun. Ein Thema möchte ich aber heute aufbringen, weil ich glaube, dass das bei vielen Investoren und Marktteilnehmern noch nicht verstanden worden ist. Wie ist es uns möglich, so stark zu wachsen, ohne dass wir ständig Kapitalerhöhungen machen? Generell finanzieren wir unsere Zukäufe durch eine Mischung aus dem Cashflow, durch Revalutierungen von Bestandsdarlehen und selektive Verkäufe. Wir planen weder Kapitalerhöhung noch die Ausgabe von Anleihen oder Schuldscheindarlehen. Für uns ist der Schlüssel zu einer weiteren starken FFO-Steigerung, ohne die Anteile der Aktionäre zu verwässern, ist, dass wir nennen es Reallokation von Kapital einsetzen, also sprich auf die Weise die vorhandenen Mittel neu und höher rentierlich investieren. Wir können dadurch aus eigener Kraft organisch und unabhängig vom Kapitalmarkt wachsen und das kann ich Ihnen anhand konkreter Zahlen auch mal beispielhaft nennen, wie das im letzten Jahr aussah. Auf der Folie 25. Wir haben im 22 Verkäufe gemeldet von Sonnefeld und Löwenberg, zwei eher kleinere Objekte, die zusammen rund 400.000 Jahresnettomiete ausmachten und etwa 200.000 FFO generieren, für zusammen 6,8 Millionen. Wir konnten aus der dadurch freigesetzten Liquidität von rund 2,5 Millionen ziemlich genau die gleiche Summe war als Eigenkapital erforderlich für alle Käufe des letzten Jahres mit der 8-fachen Nettomiete und mehr als dem 4-fachen FFO. Das heißt, wir haben aus dieser Reinvestition haben wir aus 200.000 FFO über rund 900.000 am Anfang gemacht, Zusätzlich wird sich diese Größe noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren, weil wir durch die Tilgung hier vergleichsweise starke Steigerungen in den nächsten Jahren erleben werden. Das werden wir vom Prinzip her auf ähnliche Weise fortsetzen. Zur Erinnerung, der Verkauf in Büdelsdorf bringt uns über 3 Millionen Liquidität. Das würde uns also erlauben, ein sogar noch größeres Portfolio mit rechnerisch dann rund 4 Millionen Jahresnettomiete, das kann man natürlich nicht linear rechnen, aber nur beispielhaft, zu akquirieren. Nur durch diesen einen Verkauf, abgegangen sind durch Büdelsdorf aber nur 550.000 Euro. Also wir wollen genau dieses Modell fortsetzen und dadurch vermeiden, regelmäßig Kapital machen zu müssen, weil das für die Aktionäre wesentlich wertschöpfender ist, als das Wachstum nur durch permanente Verwässerung zu erkaufen. Für das laufende Jahr planen wir einen Jahresüberschuss von über 5 Millionen. Da ist Büdelsdorf bereits mit drin, zuzüglich möglicher weiterer Verkäufe. Den FFO wollen wir erneut um 10% steigern auf 10,6 Millionen. Zur Erinnerung, da gehen ja dann sowohl die verkauften Objekte, im konkreten Fall Löwenberg ist erst im Jahresverlauf 23 abgegangen, und auch Büdelsdorf gehen hier runter. Das müssen wir natürlich überkompensieren im laufenden Jahr. Und wir wollen zum Jahresende den annualisierten FFO dann auf mindestens 12 Millionen Euro gesteigert haben. Die Dividende, da schlagen wir für das laufende Jahr, wie gesagt, 57 Cent vor. Die soll gemäß unserer Politik erneut gesteigert werden, auch für 2024. Das haben wir in jedem einzelnen Jahr seit Firmengründung gemacht und das werden wir auch beibehalten. Unsere Mittelfristplanung ist Ihnen bekannt. Die erhalten wir auch aufrecht. Die ist, denke ich, langsam greifbar. Wir werden uns, denke ich, im Jahresverlauf irgendwann überlegen, ob wir eine neue längerfristige Planung aufsetzen. Aber das ist noch ein kleines bisschen früh. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und freue mich auf Ihre Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Sternchen auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, dann drücken Sie bitte 9 und Sternchen ein zweites Mal. Bitte drücken Sie 9 Sternchen, Ihre Frage jetzt anzumelden. Und die erste Frage kommt von Herrn Plaisier von Warburg Research.
Ja, guten Morgen, Herr Schrader, Andreas Plaisier von Warburg Research. Ich habe 3 kurze Fragen, und zwar einmal zum Thema Finanzierung. Das hatten Sie ja schon ziemlich deutlich erläutert. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bestehen also keine zusätzlichen Covenants von den Banken her, und auch die Finanzierungsquote ist für Sie besser als bislang. Was mich hier interessieren würde, in welchem Konditionsbereich bewegt man sich hier? Das wäre jetzt die erste Frage. Die zweite Frage zum Marktumfeld, da hatten Sie ja auch schon einiges genannt, dass die Käuferseite immer noch relativ wenig aktiv ist. Mich würde interessieren, ob auf der Käuferseite überhaupt noch ausländische Investoren am Markt tätig sind. Und die letzte Frage betrifft die FFO-Guidance. Sie hatten ja eine Indikation gegeben, dass Sie Angebote abgegeben haben für Objekte, die einen hohen 7-stelligen Mieterlöse bringen könnten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was haben Sie in der Guidance von 10,6 Millionen FFO unterstellt? Haben Sie auch 28 Millionen wie im Vorjahr unterstellt als Käufe oder weniger? Das war's.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst mal, Covenants haben wir in der Tat portfoliobezogen gar nicht. Also konzernbezogene Covenants gibt es bei uns schlichtweg nicht. Auf Einzelobjektebene gibt es teilweise, ich nenne es jetzt mal weiche Covenants. Das sind die Banken sehr individuell. Teilweise gibt es dann Vorgaben, die sich an der Objektgesellschaft, an den Zahlen orientieren. Das ist aber nicht vergleichbar den Covenants, die man typischerweise bei börsennotierten Gesellschaften kennt, wo dann auch eine sehr harte Regelung ist. Wir haben auch noch nie erlebt, dass sind ja bei uns typischerweise Volksbank, Sparkassen, dass dann da irgendwelche Maßnahmen sind, wenn beispielsweise dann durch vorübergehenden Leerstand mal solche Covenants, sogenannte Covenants nicht erreicht werden. Aber grundsätzlich, ich sage mal, im Kleingedruckten von Kreditverträgen finden sich natürlich immer theoretische Möglichkeiten, dass die Banken hier Dinge tun können.
Solange wir die Darlehen aber einfach planmäßig tilgen, passiert hier nichts. Und die Objekte, jedes einzelne Objekt trägt sich selbst. Konditionen aktuell, wir bewegen uns typischerweise momentan zwischen 4% und 5%, was die Zinsen für Ankäufe angeht. Wir hatten noch kein einziges Mal im letzten Jahr oder bis jetzt tatsächlich dann über 5% zu zahlen. Unter 4% ist aber auch ziemlich utopisch, das nochmal zu erreichen. Da können die Banken ja dann schließlich selber dann schon auf ihren eigenen Tagesgeldkonten ähnliche Zinsen erzielen oder legen das Geld bei der Bundesbank an. Das ist also nicht ernsthaft zu erwarten. Also es ist aber auch sehr, sehr unterschiedlich auch hier, weil die Schwankungen im 10- bis 15-Jahres-Bereich doch relativ groß waren die letzten 6 Monate. Aber um die 4,5% ist eine realistische Annahme, wenn man hier mit Modellen rechnet. Wir hatten, das möchte ich an der Stelle erwähnen, in den letzten 1-2 Jahren auch stärker, was wir davor komplett vermieden haben, auf Strukturen zurückgegriffen mit Swaps. Das heißt, wir haben in der Regel dann von Sparkassen wurde das in einigen Fällen angeboten, dass wir kein klassisches Annuitätendarlehen gewählt haben, sondern eine Struktur mit einem Swap gekoppelt mit einem Darlehen, dann allerdings dann eine sehr ähnlich einer annuitätischen Tilgung. Das hat den Vorteil, dass kurioserweise das, fragen Sie bitte nicht warum, günstiger war vom effektiv resultierenden Zins. Und dass es im Falle einer Objektveräußerung eines der finanzierten Objekte dann auch die theoretische Möglichkeit gäbe, den Swap leichter auf ein anderes Objekt zu übertragen. Das ist bei normalen direkten Objektfinanzierungen schwieriger oder oftmals auch nicht möglich. Hat aber in der Gesamtstruktur keine Auswirkung. Und nach unserer Einschätzung sind Swaps, die mit einer Landesbank geschlossen sind, auch Stichwort Emittentenrisiko vertretbar. Das machen wir aber, wie gesagt, nicht spekulativ, sondern ausschließlich, um dann die etwas höhere Flexibilität und etwas günstigen Konditionen, die hier geboten werden, zu nutzen. Zum Thema Käufer am Markt. Ich kann nicht sagen, ob es keine ausländischen Käufer mehr gibt. Wir sehen wenige Käufer am Markt. Also es gibt ganz wenige Adressen, von denen wir das noch mitbekommen. Büdelsdorf haben wir an eine Privatperson verkauft und nicht an einen institutionellen. Wir wissen, dass es noch ein paar Institutionelle gibt, die auch im Markt unterwegs sind, die aber dann tendenziell auch eher langlaufende Produkte, nachhaltige Standorte im Lebensmittelbereich kaufen. Kurzläufer mit Projektentwicklung zumindest am Horizont, das sind wir häufig in der Vergangenheit mit Projektentwicklern und teilweise auch Family Office oder Ähnlichem in Konkurrenz gewesen, sofern man das wusste, wer da noch so am Markt unterwegs war. Da wissen wir, dass einige von denen, die in der Vergangenheit gekauft haben, jetzt nicht mehr kaufen. Wir wissen auch von anderen Playern, die sichtbar im Markt sind. Der ein oder andere wird Investoren am Kapitalmarkt ja auch bekannt sein, dass da in den letzten 12, 15, 18 Monaten wenig bis gar nichts gekauft worden ist. Ob es aus dem Ausland noch Käufer gibt, ich nehme an, dass es dort vergleichbar ist, aber wahrscheinlich dann auch, wenn, dann auf große Portfolien gezielt und weniger auf Einzelobjekte, war aber auch in der Vergangenheit in unserem Segment auf Einzelobjekte nicht die Hauptkonkurrenz. In der Guidance, bei der Guidance haben wir uns dieses Jahr relativ schwer getan, weil wir einerseits uns durchaus vorstellen könnten, dass es enorme Ankaufvolumen gibt, gleichzeitig aber auch sehen, wie schwierig das teilweise ist, weil sich die Investoren, das war auch letztes Jahr zu beobachten, dann natürlich immer noch eigentlich hoffen, dass höhere Preise erreichbar werden. Das hat letztes Jahr auch dazu geführt, dass wir dann Richtung Jahresende erst im großen Umfang dann plötzlich Abschlüsse hatten. Wenn man einfach die letzten beiden weggenommen hätte, dann wäre das annualisierte Jahresziel im letzten Jahr für uns nicht erreicht geworden. So haben wir es plötzlich übertroffen. Wir können nicht einschätzen, ob das dieses Jahr ähnlich läuft. Deswegen steckt für das laufende Jahr relativ gesehen wenig in der Guidance drin, zumal wir auch davon ausgehen, umgekehrt, dass wir noch irgendwas verkaufen, was ja dann auch erstmal kompensiert oder überkompensiert werden muss. Es ist also durchaus möglich, Entschuldigung, dass wir das im Laufe des Jahres anpassen. Wir wollten aber hier doch eine eher realistische Einschätzung geben und nicht auf einen überraschenden Boom setzen. Weil die Verkäufer dann eben tatsächlich dann, man muss sich das immer vor Augen halten, wir reden hier über von teilweise Faktoren von 15 plötzlich auf 10 runter für ein und dasselbe Objekt, wo man vor 2-3 Jahren noch einen ganz anderen Preis bekommen hat und speziell dann die Investoren, die Buchwerte auch dann mit haben, die irgendwo dann ja, realisiert werden sollen, die können nicht mal eben kurz ein Drittel unter Buchwert verkaufen. Das ist also für viele ein echtes Problem und das führt dann dazu, dass sich Transaktionen sehr viel länger hinziehen, obwohl die Leute wissen, sie werden keine höheren Preise bekommen. Aber konkret in der Guidance stecken relativ gesehen nicht so viele Ankäufe drin, weil die sind schlichtweg nicht planbar.
Danke, das war hilfreich.
Und die nächste Frage kommt von Herrn Sachs von TS Holding GmbH.
Ja, Tim Sachs, guten Tag. Ich frage jetzt in meiner Funktion als Privatanleger und zwar zwei Fragen. Sie erwähnten eingangs, dass sich die kuriose Situation herausgestellt hat, dass aufgrund zwar A steigender Zinsen, B aber oder steigende Risikobereitschaft seitens der Finanzierer, sie da höhere FK-Quoten fahren können. Wie hoch peilen Sie denn an, diese FK-Quoten jetzt bei den Neuerwerben zu fahren? Oder wie weit wollen Sie da dann auch noch stärker ins Risiko gehen? Bisher hatte ich immer die 80% im Hinterkopf. Und zweitens, was wäre denn da die mittelbare Auswirkung auf die Gesamtportfolioverschuldung? Ist das auch etwas, was Sie konzeptionell nutzen wollen, um an einzelnen Standorten vielleicht nochmal die Nachfinanzierungsvolumina zu erhöhen? Vielen Dank.
Also wir haben immer schon so lang und hoch finanziert, wie es eigentlich ging. Das geben die niedrigen Kaufpreisfaktoren ja her. Wenn wir ein Objekt mit 8% Ankaufrendite und damals 2% Zinsen hatten, dann war ja auch noch genug Luft, um dann aus diesen verbleibenden 6% rechnerisch dann eine Tilgung darzustellen. Das hat sich jetzt auch nicht grundlegend verändert. Die Annuität bei den Objekten beträgt typischerweise um die plus minus 8% anfänglich. Nur, dass jetzt dann eben davon zwischen 4% und 5% auf die Zinsen entfallen und nur in Anführungszeichen 3, maximal 4% auf die Tilgung, während es früher dann typischerweise eher in Richtung 5% Tilgung waren. Wir streben grundsätzlich eine Vollfinanzierung an, gucken uns aber dann eben auch an, wenn es nicht möglich ist, was dann geht. Das war auch in der Vergangenheit schon so, nur dass wir da phasenweise eben regelmäßig nicht hingekommen sind, sondern eher froh sein konnten, wenn wir bei 85-90% des Nettokaufpreises gelandet sind. Bezogen auf den Bestand, wir haben immer schon hier und dort mal Revalutierungen durchgeführt im Bestand, hatten wir auch regelmäßig drüber gemeldet, also beispielsweise in unsere letzte Revalutierung war, glaube ich, in Traben-Trarbach gewesen, aber auch davor schon in Görlitz, in Hamm, in Pasewalk und so weiter. Momentan ist es relativ schlicht so, wir brauchen das nicht. Wir haben genügend Mittel, wir können auch ohne solche weiteren Revalutierungen dann das problemlos machen. Wenn es notwendig wäre, könnten wir aber im Bestand auch problemlos in erheblichem Umfang Darlehen aufstocken. Das ist momentan aber, ja, es ist relativ aufwendig. Wir reden über vergleichsweise gesehen kleine Liquiditätszuflüsse, typischerweise dann eher so von ein paar hunderttausend bis höchstens mal eine Million oder anderthalb. Und das ist vergleichsweise mühsam, das mit den Banken dann umzusetzen. Werden wir auch künftig sicherlich immer wieder mal tun, ist aber im Augenblick ja kein allzu großes Thema. Wir wissen aber, dass es geht. Wir werden auch regelmäßig von Banken aktiv angefragt, auch in der Hinsicht, ob man nicht irgendwo eventuell was machen möchte. Für die Gesamtverschuldung der Firma, wir werden nicht jetzt systematisch die Verschuldung hochfahren, womöglich dann gar noch einfach mal 10 Millionen auf die Bestandsobjekte drauflegen und dann in ganz großen Stil einkaufen. Wir wollen auch weiterhin bedacht und planvoll wachsen, durchaus auch deutlich mehr ankaufen als im letzten Jahr. Das ist möglich, aber das Ganze muss auch immer auch für unsere Mitarbeiter dann nachher in der Verwaltung übernehmbar sein, steuerbar, verwaltbar sein. Mein Vorstandskollege muss auch dann die Projektentwicklung, die man sich zwangsläufig mit einkauft, bewältigen können mit seiner Mannschaft. Das wird gerne unterschätzt. Ein Ankauf einer Immobilie führt im ersten Schritt ja in der Meldung zu höheren Erträgen, aber im Hintergrund bei uns zu mehr Arbeit. Und wenn man das übertreibt, dann hat man eben irgendwann, ja, dann kommt man eben nicht mehr hinterher, die angeblichen vorhandenen Potenziale zu nutzen oder die Aufgaben im Portfolio auch tatsächlich zu bewältigen. Und ich glaube, dass wir das nicht übertrieben haben in den letzten Jahren. Das ist ein Grund dafür, dass wir heute so gut dastehen, dass wir nach wie vor kaufen können und eben nicht erstmal aufräumen müssen hinter uns die Aufgaben, die man sich die letzten 10 Jahre so nach und nach dann ins Portfolio reingeladen hat, wie es manch andere Marktteilnehmer müssen. Also wir werden die Gesamtverschuldung nicht großartig hochfahren. Wir werden immer nur auf Objekte neu finanzieren, auch jetzt nicht dann, obwohl die Möglichkeit bestünde, vielleicht mal 10 Millionen oder so über diverse Objekte dann refinanzieren, einfach auf Verdacht hin und dann ja plötzlich mal für 100 Millionen in einem Jahr einkaufen. Das werden wir nicht tun.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Sternchen auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, dann drücken Sie bitte 9 und Sternchen ein zweites Mal. Bitte drücken Sie 9 Sternchen, um Ihre Frage anzumelden. Und die nächste Frage kommt von Herrn Müller von Lighthouse Corporate Finance GmbH.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schrade. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum wieder mal bestechenden Ergebnis. Und was ja bemerkenswert ist, die 9. Dividendenerhöhung jetzt in Folge und das in einem Marktumfeld, wo viele Immobilienunternehmen nahe dem Kollaps stehen oder zumindest deutliche Schwankungen in den Dividenden ausweisen. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Sie jetzt in der Lage sind, oder die DEFAMA Wachstum sehr stark aus eigenen Mitteln auch zu finanzieren, das heißt den Kapitalmarkt nicht in Anspruch zu nehmen. Heißt das andersrum auch, dass Sie im Prinzip die Dividende eher absolut steigen, also wie in den letzten Jahren um 3 Cent und sich weniger an einer Quote 30% vom FFO orientieren, um so auch noch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für eigenes Wachstum zu haben? Das wäre eine Frage. Und die zweite Frage wäre die, diese lange Phase der Dividendensteigerung. Merken Sie das auch, dass das bei institutionellen Investoren wahrgenommen wird und trotz der noch relativ niedrigen Marktkapitalisierung, dass die da verstärkt Gespräche führen oder Interesse merken von institutionellen Investoren? Das wäre die zweite Frage.
Also grundsätzlich, wir haben uns committed einer Dividende von Anfang an. Das war auch in der Anfangsphase war das Investoren das wichtige Argument, bis dann irgendwann die Kursgewinne dann so ein bisschen ja die Dividendenerträge überlagert haben. Das wollen wir auch künftig auch als Signal der Solidität auch gegenüber Finanzierungspartnern beispielsweise darstellen. Wir wollen es aber eben auch nicht übertreiben. Wir könnten theoretisch zwar mehr Dividende zahlen, aber das würde dann umgekehrt natürlich auch dazu führen, dass man entweder ja doch öfter mal revalutieren müsste oder dass man doch mehr verkaufen müsste oder dann doch mal wieder häufiger am Kapitalmarkt auftreten. Wir schließen auch Kapitalien für die Zukunft nicht kategorisch aus. Wenn es Sinn ergibt, dann würden wir sowas tun. Aber es soll halt nicht der Automatismus sein, dass man alle 2 Jahre eine Kapitalerhöhung macht, um dann überhaupt wieder irgendwas kaufen zu können. Wir werden die Dividende auch künftig weiter steigern, aber wir haben noch nie eine Relation zu irgendwelchen anderen Kennzahlen, wie beispielsweise dann x Prozent vom FFO oder x Prozent vom Nettoergebnis mit oder ohne Sondererträge kommuniziert, weil diese Kennzahlen auch mit dem Cashflow nur sehr begrenzt korrelieren. Insbesondere der FFO ist eine Kenngröße, die das wird zwar von einigen Immobiliengesellschaften als Leitschnur ausgegeben und dann eine Quote genannt, wie viel Prozent davon man ausschüttet. Das hat aber in der Praxis mit der tatsächlichen Cash-Situation beziehungsweise mit der tatsächlichen bilanzausschüttungsfähigen Situation gar nichts zu tun. Und deswegen haben wir das auch noch nie irgendwo gekoppelt, auch wenn es dann manche Investoren dann geglaubt haben, da eine Quote oder etwas herausgelesen zu haben. Wir haben von institutioneller Seite eigentlich tendenziell eher das Signal, dass man keine Dividende möchte, weil die meisten Institutionellen eben sagen, dann muss ich das Geld ja wieder reinvestieren, also lieber Kursgewinne. Insofern ist es dann auch tendenziell, glaube ich, eher nicht unbedingt etwas, wo dann die lange Dividendenhistorie uns jetzt aktiv hilft, dass Investoren das, ja, es mag vielleicht Aufmerksamkeit bringen, dass man eben sieht, hoppla, da scheint eine Firma sich insgesamt über einen längeren Zeitraum solide zu entwickeln, aber als direktes Kaufargument auch wahrscheinlich bedingt durch die relativ geringe absolute Rendite durch die Kursentwicklung spielt die Dividende bei Institutionellen nach meiner Wahrnehmung keine Rolle.
Okay, vielen Dank.
Momentan liegen keine weiteren Fragen vor. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 Sternchen auf Ihrem Telefon.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen in den nächsten Sekunden geben sollte, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme und wünsche noch einen guten Tag.